eine Aussage aus feststehenden Tatsachen. Und auch eine Widerlegung ist der fehlerfreie Nachweis, dass eine behauptete Aussage aufgrund feststehender Tatsachen auf einen Widerspruch geführt werden kann. Damit haben wir erstmal eine klare Aussage, was ein Beweis ist und was ein Widerspruch ist. Es gibt drei feststehende Bereiche, wovon wir Beweise ableiten können. Das ist einmal die Mathematik, dann die Naturgesetze und die Bibel. In diesen drei Bereichen, wenn wir davon ausgehen, haben wir feststehende Beweise. Darum, und alles andere, was nicht davon ausgeht, das sind weiche Beweise. Also ich unterscheide sehr deutlich zwischen harten und weichen Beweisen. Das ist sehr wichtig. Bei weichen Beweisen, das sind alle anderen Fälle, die nicht von diesen drei genannten feststehenden Tatsachen ausgehen. Weiche Beweise können zwar korrekte Aussagen liefern, sie können aber auch falsche Ergebnisse liefern. Darum ist die Unterscheidung zwischen harten und weichen Beweisen sehr, sehr wichtig. Geht das nicht weiter? Schade, dass das mit der Technik nicht funktioniert, aber die Bilder brauchen wir. Diese drei Bereiche möchte ich kurz erläutern. Zunächst die Mathematik. Wir kennen alle den Satz von Pythagoras, dass die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate gleich ist der Fläche über der Hypotenuse C. Diesen Beweis hat Pythagoras schon angestellt und er kann nicht widerlegt werden. Das ist sehr wichtig, dass wir das wissen. Es gibt Dinge, die sind prinzipiell nicht zu widerlegen, weil sie stimmig sind. Jetzt kommen wir zu den Naturgesetzen. Hier sehen wir einen Stab, der ist auf der linken Seite heiß und auf der rechten Seite kalt. Und jetzt besagt ein Naturgesetz, dass die Wärme nur von der heißen Stelle zur kälteren Stelle fließen kann. Das ist nicht zu widerlegen, das ist immer so, davon gibt es keine Ausnahme. Eine Aussage, die wir ableiten über Naturgesetze, ist damit nicht widerlegbar. Das ist hier wichtig. Solche Beweise werde ich heute noch zeigen. Und jetzt kommen wir zur Bibel. Auch die Bibel ist von dieser Güte, dass sie nicht gebrochen werden kann, so sagt Jesus. Die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Was einmal festgelegt ist von Gott, seine Aussage, das kann niemals kippen. Jetzt haben wir die drei Bereiche zusammen, die niemals kippen können. Und wenn wir jetzt die Beweise davon ausgeht, erzeugen, dann haben wir harte Beweise. Harte Beweise, das ist jetzt was Neues, was wir lernen können, harte Beweise sind nicht widerlegbar. Was wir also durch harten Beweis gefunden haben, ist nicht mehr widerlegbar. Weiche Beweise können richtig sein, aber sie liefern nie eine Gewissheit und sie sind im Prinzip widerlegbar. es gibt, jetzt wenn wir jetzt von Gottesbeweisen sprechen, gibt es natürlich dort auch harte und weiche Beweise. Weiche Beweise sind zum Beispiel der kosmologische Gottesbeweis, der Der Kausalitätsbeweis besagt, dass alles eine Ursache haben muss und dadurch entsteht eine Reihe, eine Kette von Ursachen und da es nicht unendlich viele Glieder in dieser Kette geben kann, muss es am Anfang eine erste Ursache gegeben haben und das ist dann Gott. Der ontologische Gottesbeweis stammt von Anselm von Canterbury. Und er geht von dem bloßen Begriff Gott aus und er schließt dann, Gott ist für Anselm das größte, umfassende, existierende, das gedacht werden kann und über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und das ist sein Beweis für Gott. Dann der teleologische Gottesbeweis besagt, alles in dieser Welt ist zielgerichtet und auf eine Ordnung und Zweckmäßigkeit ausgerichtet, und darum braucht es dafür einen Ideengeber, der das macht. Jetzt haben wir schon einige Gottesbeweise kennengelernt. Das sind alles weiche Gottesbeweise. Und es gibt zu den Gottesbeweisen einige Kritikpunkte. Man sagt, die Existenz eines Gottes lässt sich wissenschaftlich weder beweisen noch widerlegen. Das habe ich tausendfach gehört, diesen Satz. Oder auch der nächste Satz. Der jetzt schon vorbei ist hier. Gott kann man nicht beweisen, er ist unendlich und darum kann man ihn mit endlichen Mitteln nicht beweisen. So ist die andere Aussage. Nun, diese Kritikpunkte werden häufig behauptet, aber sie sind nicht zu beweisen. Sie sind also widerlegbar. Und zwar wie? Mit harten Beweisen. Jetzt wissen wir schon, was harte Beweise sind und wir werden jetzt harte Beweise kennenlernen, die aus der Mathematik stammen oder aber auf Naturgesetze gegründet sind oder aber von der Bibel her. Ich muss gleich erstmal ein Missverständnis erklären. Wenn man allgemein von einem Beweis Gottes spricht, dann hat man den Eindruck, als würde man die ganze Fülle Gottes beweisen können. Das stimmt natürlich nicht, denn in Jesaja 55, Vers 8 bis 9 lesen wir, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Da erfahren wir sehr deutlich, dass Gott unendlich ist in seinem ganzen Wesen, in allem. Darum können wir ihn nicht in seiner ganzen Fülle beweisen. Aber wir können seine Existenz beweisen. Wir können auch seine Allwissenheit beweisen und seine Allmacht und sein ewiges Wesen. Das ist möglich. Also Einschränkungen sind möglich. Und jetzt möchte ich drei harte Gottesbeweise uns zeigen. Der erste Beweis ist der Existenzbeweis Gottes durch unvollständige Induktion, das ist die Schöpfung. Der zweite wird sein der Gottesbeweis durch die Naturgesetze der Information. Und der dritte der Gottesbeweis durch die biblischen Prophetien. Die Reichweite dieser Gottesbeweise, die drei, die ich genannt habe, ist unterschiedlich. Die erste Kategorie kann nur die Existenz Gottes beweisen, mehr nicht. Die zweite Kategorie, die Gottesbeweise durch Naturgesetze der Information, dadurch kann man nachweisen die Existenz Gottes, die Allwissenheit, die Allmächtigkeit und auch die Ewigkeit. Und dann kommt der dritte Beweis, der prophetisch-mathematische Gottesbeweis, der hat die größte Reichweite, da wird die gesamte Wahrheit der Bibel bewiesen und damit hat man alles bewiesen, was die ganze Bibel sagt, nämlich die Wahrheit wird dadurch nachgewiesen.
beginnen wir mit dem ersten Gottesbeweis, der Existenzbeweis durch die Schöpfung. Wir kennen alle von der Mathematik den Beweis durch vollständige Induktion. Das macht man dann, wenn man zum Beispiel unendlich viele Zahlen berücksichtigt. Angenommen, man will die Zahlen von 1 bis n addieren, dann ergibt die Summe, wie wir dort sehen, s gleich n mal n plus 1 halbe. Angenommen, diese Formel hat man so durch Überlegung gefunden, damit ist sie aber nicht bewiesen. Und jetzt, wie geht dieser Beweis? Man beweist es in 3 Schritten. Zunächst weist man nach, dass es für n gleich 1 gilt. Dann kommt der Nachweis für irgendein beliebiges k und dann für den Nachbarn k plus 1. Das habe ich hier kurz erklärt, die Gleichung, wie das überführt wird. Und folglich, durch diese Übereinstimmung ist dann der Beweis erbracht, dass die Formel, die wir ursprünglich nur angenommen haben, jetzt mathematisch bewiesen ist. Wenn man nur endlich viele Glieder hat, dann spricht man von der unvollständigen Induktion. Und die Schöpfung ist die größte Ideensammlung der Welt, die es überhaupt gibt, aber sind nicht unendlich viele Glieder und darum sprechen wir von der unvollständigen Induktion. Aber damit haben wir gleich die Beweisform, wie wir das ansetzen können bei der Schöpfung. Somit ist die Schöpfung ein Existenzbeweis Gottes durch unvollständige Induktion. So können wir es bezeichnen. Zunächst in Römer 1, Vers 20 steht, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das heißt, alle haben wir das grundlegende Wissen, dass diese Schöpfung einen Urheber braucht. Damit ist schon ganz kurz gesagt, das ist quasi schon ein Existenzbeweis Gottes, dieser eine Vers. Schauen wir uns einmal hier dieses Bild an. Das ist aus einem Gebirge in Südakota. So sah das früher aus und dann später so. Und die Frage ist, wie kommt das? Warum ist das plötzlich, sieht das plötzlich so aus? Haben das Naturgesetze oder irgendwelche Ereignisse in der Natur, Blitze, Donner, Regen, Eis und Schnee bewirkt? Nein, hier waren Künstler am Werk, die das geschaffen haben, dieses Steingebilde mit den 4 Präsidenten. Wenn ich sagen würde, das ist zufällig entstanden, das würde ja niemand für möglich halten. Und wenn wir aber sowas sehen, einen Baum, der hier wächst und auch entsprechend die Dicke zunimmt mit der Masse des Baumes, da sagen wir, ja, das kann von ganz alleine entstehen. Ist das nicht merkwürdig? Irgendwo hakt es dabei meinem Denken aus. Und dabei müssen wir bedenken, so ein Baum, was der alles wissen muss. Er muss wissen, wie dick er sein muss, damit er die riesige Krone, die zig Tonnen wiegt, tragen kann. Ich habe an der Technischen Hochschule in Hannover studiert und habe mich sehr viel mit Festigkeitslehre, mit Standfestigkeit und solchen Fragen beschäftigen müssen. Und das sind schwierige, komplizierte Gleichungen, die das beschreiben. Und da frage ich mich, woher weiß der Baum das, obwohl ich nie einen solchen Baum in der Vorlesung gesehen habe? Woher hat er das Wissen, wie dick er sein muss, um die Krone zu tragen? Nun, das ist im Samenkorn enthalten und die Information, die im Samenkorn ist, hat ihm der Schöpfer mitgegeben. Mit allen Differentialgleichungen, allem, was dazu nötig ist, ist darin enthalten. Aber nicht nur das, sondern die ganze Konstruktion des Baumes ist komplett darin enthalten. Oder was wir hier sehen, hier sehen wir einige tropische Weberameisen. Und wenn wir dort hinschauen, da sehen wir, da gibt es keine Arbeitslosigkeit. Jeder ist beschäftigt. Einige stechen Löcher in die Blätter, andere ziehen Fäden durch, andere halten das fest. Und sie sind ja alle voll beschäftigt. Und ich frage mich, wie kommunizieren die miteinander? Woher wissen Sie das, wie Sie sich gegenseitig informieren? Die haben ja kein E-Mail-System. Wie geht das? Das sind Wunder, die wir überhaupt noch nicht verstanden haben, aber wir verstehen, wie viel Intelligenz dahinter steckt, die das überhaupt bewirkt. Oder hier sehen wir ein Gehäuse von einem Seeigel, ein Kalkgehäuse, wunderbar konstruiert. Hier ist nichts gemogelt an diesem Ornament. Es ist sehr schön gestaltet. Oder hier sehen wir eine Sonnenblume. Und bei der ist es so, dass ein Kern im Schnittpunkt von Spiralen liegt. Und diese Anzahl der Spiralen, das sind Fibonacci-Zahlen, also eine bestimmte mathematische Reihe, die dort in Frage kommt. Andere gibt es nicht bei den Sonnenblumen. Die Fibonacci-Zahlen sind 1, 2, 3, 5, 8, 13 und so weiter. Und bei der Sonnenblume sind es 55 mal 89 Spiralen. Das muss so sein, das ist auch so. Und dadurch wird gewährleistet, das kann man mathematisch zeigen, dass der Korb der Sonnenblume immer vollständig gedeckt ist mit Kernen. Es gibt keinen Zwischenraum. Wunderbar, wie viel Mathematik dahinter steht, dass das alles auch funktioniert. Hier sehen wir das in der Vergrößerung, dieses Bild von dem Korb der Sonnenblume. Auf diesem Bild können wir deutlich erkennen, die einzelnen Spiralen und im Schnittpunkt dieser Spiralen, da sitzen die jeweiligen Kerne. Man kann auch mathematisch den Stand der einzelnen Kerne berechnen. Das ist eine komplizierte Formel. Aber wichtig ist dabei, man zählt das in der Weise, dass man bei einem Kern anfängt, dann um 137,5 Grad weitergeht. Das ist gerade die Aufteilung nach dem goldenen Schnitt. Also auch da steckt sehr viel Mathematik dahinter, dass das so funktioniert. Und hier sehen wir einmal, wenn man andere Winkel nimmt als 137,5 Grad, das ist die ausgeführte Sonnenblume, wenn der Winkel um 1 Grad verringert wird auf 136,5 Grad, dann sehen wir im linken Bild, wie es sehr viel Zwischenraum dort gibt. Das heißt also, das wäre keine geeignete Konstruktion. Oder wenn wir den Winkel etwas vergrößern auf 138 Grad, dann ergäbe sich solch ein Bild auf dem Korb der Sonnenblume und da wäre sehr viel Platz nicht verwendet, das wäre vergeudetes Material. So was tut der Schöpfer nicht, sondern das ist alles genial berechnet und da steckt viel Mathematik dahinter. Hier sehen wir eine Pflanze, die nicht nur zweidimensional ist, wie der Korb der Sonnenblume, sondern gar dreidimensional. Und die Mathematik, die dahinter steckt, die ist noch um Zehnerpotenzen komplizierter und schwieriger zu berechnen. Hier sehen wir ein kleines Bakterium, das ist ein Kolibakterium. Die sind so klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Dort gibt es ein Antriebssystem. Da sind mehrere Motoren eingebaut und ein Antrieb von einem Flagellum. Und das ist nötig, damit sie sich bewegen können innerhalb des Darmtraktes. Und die haben sogar die Eigenschaft, dorthin zu fahren, wo es die höchste Nährstoffkonzentration gibt. Das Ganze spielt sich ab bei einer Länge von 2 Mikrometern und man müsste 35.000 solcher Motoren nebeneinander legen, dann hätte man gerade 1 Millimeter. Die Drehzahl liegt bei über 1200 Umdrehungen pro Minute, wie ein normaler Elektromotor. Jetzt kommt die Frage, woher bekommen die Motoren ihren Strom? Würde jedes Bakterium ein eigenes Kabel bekommen und hätte man tausende von Steckdosen im Darmtrakt, das wäre zu kompliziert. Das hat der Schöpfer sich anders überlegt und hat gesagt, dann bauen wir das Kraftwerk zur Erzeugung des Stromes gleich in das Bakterium mit ein. Und so ist das auch gemacht. Und das alles spielt sich auf allerkleinstem Raum dort ab. Ein anderes Beispiel aus dem Bereich der Schöpfung sind die Termiten, die also auch ein sehr gewaltiges Bauwerk errichten können. Wir sehen, da steht ein Mensch daneben, neben so einem Termitenhügel. Und die haben ein geniales Lüftungssystem. Wenn man das einmal berechnen würde, nach strömungstechnischen Gesichtspunkten, Da brauchte man Computer mit sehr, sehr komplizierten Programmen, um die Querschnitte zu berechnen, damit das überhaupt funktioniert. Da frage ich mich, wie funktioniert das bei Millionen oder sogar Abermillionen von Bürgern eines solchen Termitenstaates? Wie kommunizieren die? Woher haben die Informationen, wo sie noch ein bisschen was dran packen müssen und damit sich diese Querschnitte ergeben? Wir sehen, die Dinge sind alle hochgenial konstruiert. Man kann nur staunen, auch hier die Frage, wie kommunizieren die miteinander? Alle diese Dinge sind dort wunderbar gelöst. Ein anderes Beispiel ist der Glowworm aus der Waitomo-Höhle in Neuseeland. Vor einigen Jahren bin ich dort gewesen, wollte unbedingt diese Höhle sehen. Und in dieser Höhle, wenn man dort reinkommt, ein paar 10 Meter hoch, an der Decke sieht man Tausende von Lichtern. Und man fragt sich, was ist das? Warum brennen da oben die Lichter? Nun, das sind von dem Glowworm die Larven und die senden Licht aus. Die senden Licht aus mit einem sehr hohen Wirkungsgrad. Und die sagen den Insekten, die unten reingeschwemmt werden im Fluss, ich habe Hunger. Und die Insekten, die sind so dumm und fliegen dorthin, wo das Licht ist. Und da werden sie eingefangen und dann vernascht. Und wenn jetzt die Larve satt ist, was macht sie? Sie schaltet das Licht aus und sagt, ich bin satt, kannst jetzt zum Nachbarn gehen. Und der hat die Girlanden ausgefahren mit klebrigen Materialien dran, sodass das Insekt dort eingefangen wird. Und die Larve weiß genau, wo es da gezappelt hat, meinetwegen Faden Nummer 37. Und dann wird das hochgezogen und das funktioniert wunderbar. Dieser Glowworm, wenn sie aus der Puppe rauskommt, ist dann so eine Fliege, die kann nur maximal 2 Meter fliegen. Jetzt muss sie noch eine Aufgabe erledigen, nämlich für die Nachkommenschaft sorgen. Und ein Männchen sucht dazu ein Weibchen. Aber wie findet man im Umkreis von 2 Metern, wenn man nicht weiter fliegen kann, ein Weibchen? Nun, die Larven verpuppen sich dort. Und wenn in dieser Puppe ein Weibchen ist, dann schaltet das Weibchen das Licht ein und sagt damit, ich bin ein Weibchen. Und dann wartet das Männchen nur so lange, bis sie rauskommt und dann kann die Vermehrung weitergehen. Wir sehen, die Dinge sind alle hochgenial konstruiert, durchdacht und das ist eine unvorstellbare Fülle von Ideen, die in dieser Schöpfung installiert sind. Und so können wir sagen, diese Schöpfung ist ein Beweis durch unvollständige Induktion. Jetzt kommen wir zu einem anderen Problem. Ja, das sind die Fangfäden, die dort runterhängen von diesen Larven. Jetzt kommt der zweite Beweis, nämlich der Beweis durch die Information. Ich muss nochmal zurückgehen. Ja, der Gottesbeweis durch die Naturgesetze der Information. Näher beschrieben ist das in dem folgenden Buch, was wir hier auch sehen. Information, der Schlüssel zum Leben. Ich habe einige Exemplare auch mitgebracht. Da ist das ausführlich beschrieben, auch was harte und weiche Beweise sind, ist dort nochmal ausführlich geschildert. Und auch, was ich gleich noch zeigen werde, den prophetisch-mathematischen Gottesbeweis, der dort auch ausführlich aufgeführt ist. Wir wissen heute, und zwar seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, dass die Information in den DNS-Molekülen gespeichert ist, mit 4 genetischen Buchstaben, Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Das geht jetzt gerade wieder nicht. Thymin, Cytosin und Guanin. Nächstes Bild. Diese DNS-Spirale hat die allerhöchste Informationsdichte, die wir überhaupt kennen. Kein Informationssystem, kein Computersystem kommt mit dieser Dichte mit, die hier installiert ist. Auch das wieder ein Hinweis auf eine geniale Schöpfung. So vier Naturgesetze gibt es über die Information. Wir müssen eine sehr wichtige Unterscheidung zunächst einmal treffen. Es gibt materielle Größen und es gibt nicht materielle Größen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Merkmal, dass wir das unterscheiden. Materielle Größen sind Kraft, Energie und Masse. Und nicht materielle Größen sind Information, Wille, Bewusstsein und das Leben selbst. Das, was das Leben ausmacht, ist auch eine nicht materielle Größe. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, die uns hilft, Naturgesetze zu konstruieren. Nun, das erste Naturgesetz der Information lautet: Information ist eine nicht materielle Größe und nicht eine Eigenschaft der Materie. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Naturgesetz. Wenn Sie irgendwelche Literatur lesen über Information, was in den vergangenen Jahrzehnten geschrieben ist, wird durchweg unterstellt, dass die Information zur Materie gehört. Das ist zutiefst falsch, denn Information hat nichts mit der Materie zu tun. Die Materie ist erforderlich, um Informationen zu speichern, aber dadurch wird das keine materielle Größe. Das zweite Naturgesetz der Information lautet: Irgendetwas Materielles wie physikalische oder chemische Prozesse kann nichts Nicht-Materielles hervorbringen. Das heißt also, wenn Information eine nicht-materielle Größe ist, ist also die Materie niemals in der Lage, Information in kodierter Form zu erzeugen. Es ist eine Unmöglichkeit. Das wird hier durch per Naturgesetz gesagt. Der nächste Satz ist der: Information kann nicht in statistischen Prozessen entstehen, also niemals in zufälligen Prozessen. Nun, wenn es nicht zufällig entstehen kann, wie entsteht denn Information dann? Und diese Antwort beantwortet uns das vierte Naturgesetz, nämlich: Information kann nur durch einen intelligenten Sender entstehen. Das sind die vier Naturgesetze der Information, die uns jetzt weiterhelfen, sehr wichtige Schlussfolgerungen zu ziehen. Kommen wir jetzt zu den Schlussfolgerungen aus diesen Naturgesetzen. Wir haben ja schon gelernt, aus Naturgesetzen können wir Beweise ableiten in harter Form. Das heißt, diese Beweise sind nicht mehr zu widerlegen, weil sie auf Naturgesetzen beruhen. Erste Schlussfolgerung: Weil der DNS-Code, den wir in allen Lebensformen finden, eindeutig innerhalb des Definitionsbereiches von Information liegt, können wir schließen, es muss einen Sender geben. Und dieser Sender ist kein anderer als Gott. Damit haben wir einen eindeutigen Existenzbeweis für Gott. Es ist nicht gesagt, wie der Name des Gottes ist. Es wird nur gesagt, es muss ein Gott sein, eine Intelligenzquelle außerhalb unserer Welt, wo das alles herkommt. Aber das wird mit harter Beweisform gesagt. Wir kommen jetzt zur nächsten Schlussfolgerung. Weil die Dichte und Komplexität der in den DNS entschlüsselten Information billionenfach größer ist als alle unsere gegenwärtige Technologie, können wir schließen, der Sender muss höchst intelligent sein. Also das lässt sich auch ableiten. Ich hielt darüber einen Vortrag an einer Universität und in dem Moment fragt mich eine Studentin folgende Frage. Sie sagt, Sie reden da immer vom Sender, ich weiß schon genau, wovon Sie reden wollen. Sie wollen doch sagen, es gibt einen Gott. Oh, ich sage, herzlichen Glückwunsch, das haben Sie schon durch Denken ganz alleine herausgefunden, ich habe noch gar nichts dazu gesagt. Ja, sagt sie, Dankeschön, dass Sie das so auch erkannt haben, aber meine Frage ist jetzt, woher weiß Gott das? Also, wer hat ihm das beigebracht? Wo ist er zur Schule gegangen? Wo hat er studiert, um das zu erlernen? Oh, sei das ganz einfach. Es gibt einen zweiten Gott und der zweite Gott ist klüger als der Gott, der es gemacht hat. Aber da kommt ja gleich die nächste Frage. Wer hat den Übergott, nenne ich ihn mal, wer hat den informiert? Nun nehmen wir noch einen dritten Gott dazu, einen Über-Übergott. Und jetzt sehen wir alle, was passiert. Wir brauchen immer wieder noch einen Gott, den wir oben drüber setzen. Aber dabei passiert Folgendes: Jeder, den wir drüber setzen, hat immer mehr zur Verfügung als der vorhergehende. Und diese Reihe müssen wir bis unendlich fortsetzen. Jetzt tue ich etwas, was man mathematisch nicht so ausdrücken darf, aber damit es verständlich wird. Wie klug muss dann der letzte Gott sein, der Unendlichste? Nun, der muss allwissend sein, der muss alle Informationen haben, der muss superintelligent sein, unendlich in Intelligenz und auch an Vermögen von Informationen. Und wie machen wir es in der Wissenschaft, wenn wir zwei gleiche Modelle haben, die gleichwertig sind? Dann entscheiden wir uns immer für das einfachere Modell. Und was wäre hier das einfachere Modell, indem wir sagen, es gibt nur einen Gott, aber wenn es nur einen gibt, dann muss der unendlich intelligent sein, der muss allwissend sein. Wir sehen, das haben wir jetzt geschlossen mit Hilfe eines Naturgesetzes und das ist nicht mehr umzustoßen. Also das steht fest, das lässt sich ableiten. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage, die jetzt auch wichtig ist. Wenn Gott, dieser Gott, alles weiß, muss er alle Dinge wissen von heute. Er muss jede Zelle unseres Körpers kennen, er muss wissen, was jedes Atom auf der Sonne macht. Alles muss ihm bekannt sein. Aber wie ist mit gestern, mit vorgestern? Muss er auch wissen. Und wie weit zurück? Nun, in alle Ewigkeit. Und wie sieht es nach vorne aus? Er muss auch nach vorne alles wissen. Also was morgen sein wird, übermorgen, bis in alle Ewigkeit. Wenn er aber alles wissen muss, von Ewigkeit zu Ewigkeit, können wir schließen, dann muss er selber auch ewig sein. Und damit haben wir eine weitere Schlussfolgerung ziehen können, aufgrund der Allwissenheit, dass er auch ewig sein muss. Kommen wir zur nächsten Aussage. Wegen seiner Allwissenheit kennt der Sender alle Dinge der Vergangenheit zurück bis in alle Ewigkeit. Das haben wir eben gesagt. Darum kennt er auch die Zukunft in alle Ewigkeit. Also er muss auch ewig sein. Jetzt kommt der dritte Beweis, der dritte Gottesbeweis, und zwar der durch die biblischen Prophetien. Oder wir können sagen, der prophetisch-mathematische Gottesbeweis. Wie geht das? Nun, ich fand in einer amerikanischen Bibel von einem Bibellehrer namens Dick eine sehr bemerkenswerte Aussage. Und er hat sein Leben lang Statistik an der Bibel betrieben und hat gezählt auch zum Beispiel, wie viele Prophetien sich bereits erfüllt haben. Und er kam auf die Zahl 3268. Es gibt keine Prophetie, die sich anders zugetragen hat, als es in der Bibel geschrieben steht. Das war für mich ein Anlass, einmal eine solche Berechnung durchzuführen. Wir kennen die kritischen Einwände, die gegen Prophetien gestellt werden. Man sagt, sie sind unklar, man kann das nicht genau sagen, was da gemeint ist. Oder sie haben sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt. Oder sie wurden erst nach der Erfüllung aufgeschrieben. Nun, alle diese drei Dinge kann man sehr schnell widerlegen. Ich nenne zunächst als Beispiel die Zerstreuung und die Rückkehr des Volkes Israel. Das war schon zu weit. Zunächst die Zerstreuung, wenn ich das mal zurückgehe. In 5. Mose 28 steht, denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Welt bis ans andere. Dazu wirst du unter denselben Völkern kein bleibend Wesen haben und deine Fußsohlen werden keine Ruhe haben. Viel, viel später in Jeremia wird gesagt, dass Israel wieder zurückkehren wird. Jeremia 16, darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel geführt hat aus dem Lande der Mitternacht und aus allen Ländern, dahin sie verstoßen hatte. denn ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Wir sind Zeugen, die meisten von uns, dass das im Jahre 1948 geschehen ist. Gott hat das so geführt, nach fast 2000 Jahren kommt das Volk wieder zurück in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Wir sehen, das ist klar geschrieben, das ist eindeutig geschrieben. Es ist auch aufgeschrieben worden, bevor sich das ereignet hat. Also dieser Einwand, die Prophetien wurden erst später aufgeschrieben, ist nicht haltbar. Ein zweites markantes Beispiel ist die Kreuzigung Jesu. Sie ist schon im Alten Testament vorausgesagt, und zwar im Buche Daniel, Kapitel 9. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und wird nicht mehr sein. Die Rede ist hier von Jesus, dieser Gesalbte. Und das können wir sehr schön einmal nachrechnen, wie das aussieht. Die Zeitrechnung beginnt im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Ahasverus. So steht es in Jeremia. Das ist der erste Nisan des Jahres 445 vor Christus. Jetzt kann man rechnen. Vom 1. Nisan 445 vor Christus, 483 mal 360 Tage pro Jahr, so hat man gerechnet früher. Das sind 173.880 Tage. Das ergibt den 10. Nisan 32 nach Christus. Und das ist der Palmsonntag des Jahres 32 nach Christus. Am Psalmsonntag des Jahres 32 nach Christus war der Einzug Jesu in Jerusalem als der Gesalbte und König. Wo das Volk ihm zurief, Hosianna, gelobt sei da, der kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. 4 Tage nach Palmsonntag des Jahres 32 nach Christus war der 14. Nisan, also der Donnerstagabend. Da feierte Jesus das Passa mit den Jüngern. Und der 15. Nisan, 32 nach Christus, also der Freitagmorgen, da wurde Jesus gekreuzigt. Wir sehen, so präzise ist die prophetische Angabe im Alten Testament bezüglich der Kreuzigung. Und wir könnten, wie gesagt, viele Stellen anfügen, wo sich Ereignisse prophetisch erfüllt haben, die vorausgesagt wurden. Und jetzt wollen wir die erfüllten Prophetien und mathematische Wahrscheinlichkeit einmal betrachten. Jetzt geht es um die Aussage, sie haben sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt. Das wollen wir einmal prüfen, ob das sein kann. Nun, die mathematische Modellrechnung, die wir machen, wir sagen, für jede Prophetie nehmen wir eine Wahrscheinlichkeit von 50-50 an, 50%. Oder wie wir hier sagen, P gleich 0,5. Die mathematische Berechnung gilt für voneinander unabhängige Ereignisse. Das habe ich ausführlich nachgewiesen in dem Buch über die Information. Also auch das ist gewährleistet. Und jetzt kommen wir nochmal auf diese Zahl zurück, die Deeg ermittelt hat. 3.268 Prophetien haben sich so erfüllt, wie sie in der Bibel stehen. Jetzt können wir einmal, hier sehen wir diese Bibel, aus der ich das entnommen habe, und auch jene Seite, wo diese Anzahl dort steht in dieser Bibel. Also alles ist nachprüfbar. Wenn es in der Bibel nur eine einzige Prophetie gäbe, dann wäre die Wahrscheinlichkeit für die Erfüllung nach unserer Annahme 0,5. Gäbe es 2 Prophetien in der Bibel, dann müssten wir rechnen 0,5 mal 0,5. Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, das wäre 0,25. Und wenn wir jetzt 3 Prophetien in der Bibel hätten, müssten wir rechnen 0,5 mal 0,5 mal 0,5. Und das sind 0,125. Jetzt haben wir ja die Zahl schon gehört. 3.268 Prophetien, da müssen wir rechnen, 0,5 hoch 3268. Und das Ergebnis steht dort 1,7 mal 10 hoch minus 984. Das ist natürlich eine Zahl, da kann sich keiner mehr was darunter vorstellen. Mich eingeschlossen. Und darum müssen wir, weil diese Zahl aber wichtig ist für unsere Beweisform, müssen wir uns eine Vorstellung von dieser Zahl machen. Hier sehen wir die Zahl nochmal hingeschrieben. Das wären 983 Null nach dem Komma und dann kommen die Ziffern 1,7. Aber ich will das nochmal etwas anders verdeutlichen. Ich schreibe jetzt mal alle Nullen hin, 0 Komma. Dann haben wir hier auf dieser Seite 147 Nullen. Jetzt kommt die nächste Seite, da passen 210 Nullen drauf. Das geht also weiter, dann kommen wir auf 357 Nullen nach dem Komma. Jetzt nehme ich die nächste Seite dazu. Die nächste Seite bitte, ja. Nochmal 210 Nullen dazu, dann sind wir auf 567 Nullen nach dem Komma. Und jetzt kommt nochmal eine Seite dazu. Dann kommen wir auf 777 Nullen. Und jetzt kommt die letzte Seite dazu. Dann sind wir bei 983 Nullen nach dem Komma. Haben wir jetzt eine Vorstellung, wie klein die Zahl ist? Eigentlich schon, aber doch will ich das nochmal deutlich machen, weil das nämlich wichtig ist. Nun, diese Zahl, von der brauchen wir unbedingt eine Vorstellung. Das ist wichtig für diesen Beweis. Und dazu habe ich dieses Ameisenmodell mir ausgedacht. Und wie funktioniert das? Nun, ich stelle mir vor, ich habe hier 5 Ameisen, 4 davon sind schwarz und eine ist rot. Wenn ich die jetzt in so einen Topf rein tue und mit verbundenen Augen reingreife und die rausziehe, eine auswähle, welche Farbe werde ich höchstwahrscheinlich haben? Höchstwahrscheinlich werde ich die schwarze erwischen, weil es sind ja 4-mal so viel schwarze drin als eine rote. Aber uns interessiert immer die rote Ameise und die Wahrscheinlichkeit für die rote beträgt dann 1 durch 5, also 0,2. Also mit 20% Wahrscheinlichkeit würden wir die rote Ameise ziehen. Das war zu schnell, nochmal zurück. Zurück. So. Nun nehmen wir, weil wir wissen, die Zahl ist sehr klein, nehmen wir eine ganze Badewanne voller Ameisen. Da kriegen wir sehr viele hinein. Da fehlt die Exponent dazu. Aber das sind die Wahrscheinlichkeit, die rote Ameise da zu finden, ist 2,8 mal 10 hoch minus 8. Wir sehen, das ist noch weit entfernt von 10 hoch minus 984. Jetzt habe ich hier so eine grüne Zahl, 25, hingeschrieben. Diese Badewanne voller Ameise wäre gerade ein geeignetes Modell, wenn die Bibel genau 25 Prophetien enthielte, die sich erfüllt haben. Dann würde das passen. Aber wir haben ja das noch im Kopf, 3268. Also was müssen wir tun? Mehr Ameisen nehmen. Zum ersten Mal habe ich darüber in Portugal gesprochen, an der Universität in Lissabon. Und da habe ich dann damals gesagt, wir werden jetzt ganz Portugal zuschütten, und zwar mit einer Ameisenschicht von 5 Metern. Also ganz Portugal. Und darunter befindet sich jetzt irgendwo die rote Ameise. Ob das nun jetzt ein geeignetes Modell ist? Nun, wenn man das ausrechnet, das kann man alles schön machen, bekommt man eine Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 20. Also ist auch noch weit entfernt von 10 hoch minus 984. Aber eins sollten wir wissen, 10 hoch minus 20 ist jene Wahrscheinlichkeit, die man in der Physik annimmt, dass dann ein Ereignis mit der Wahrscheinlichkeit in dieser Welt nicht mehr stattfindet. Die Wahrscheinlichkeit ist so klein, dass wir sagen können, so ein Ereignis gibt es in dieser Welt nicht. Also diese Grenze haben wir inzwischen schon erreicht. Aber wir sehen, wir sind erst bei 65 Prophetien. Also müssen wir was anderes unternehmen. Und zwar, so sagte mir damals jemand, Sie müssen die ganze Erdoberfläche nehmen, aber dann eine 10-Meter-Schicht. Und das kann man ausrechnen. Wir sehen, dabei komme ich erst auf 78 Prophetien. Also müssen wir noch mehr rangehen. Wir nehmen jetzt ein ganzes Universum vollgefüllt mit Ameisen. Das ist natürlich eine unvorstellbar große Zahl von Ameisen, wenn man annimmt, dass das Universum 30 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser hat. Und das ist eine gewaltige Zahl, aber die Zahl der Ameisen ist 1,2 mal 10 hoch 87. Haben wir damit schon die 3268 Prophetien abgegolten? Antwort: Nein. Wir sind erst bei 288 Prophetien. Also müssen wir weitergehen. Was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir nicht nur ein Universum, sondern wir müssen mehrere Universen nehmen. Vielleicht 10 oder 100 oder 1000. Nun, das kann man berechnen. Das ist das Schöne dabei, dass sich das berechnen lässt. Und wenn wir das jetzt tun, dann stellen wir fest, nächstes Bild, wir brauchen 5 mal 10 hoch 896 Universen. Und jedes Universum hat wieder diese unvorstellbare Menge an Ameisen. Und in all diesen Universen befindet sich jetzt die eine rote Ameise. Und die müssen wir durch Zufall treffen. Und damit sehen wir, die Sache ist wirklich unmöglich. Ein Kritiker sagte mir mal, ja, der Herr Dake könnte sich ja bei der Analyse der Bibel verzählt haben. Und ich sage, gut, wie viel? Ich sage, wir können sehr großzügig sein. Wollen wir einfach mal annehmen, der hätte sich um 50% verzählt. Also jetzt nehmen wir die halbe Zahl an, aber da ändert sich nichts, denn das sind auch 6 mal 10 hoch 406 Universen. Also es bleibt dabei, wie wir uns drehen und wenden, es ist nicht zu ändern. So, was sind die Schlussfolgerungen aus diesen Aussagen, die wir jetzt gefunden haben? Nun, das ist sehr wichtig, nämlich die erste Schlussfolgerung, SF1 soll heißen Schlussfolgerung 1. Es ist unmöglich, dass die erfüllten prophetischen Aussagen sich zufällig erfüllen konnten. Der Einwand also, die Prophetien haben sich im Laufe der Zeit zufällig erfüllt, ist damit mathematisch widerlegt. Wir haben ja gehört vorhin, Mathematik ist eine feste Aussageform, die wir da haben. Wir kommen zur zweiten Aussage, zur zweiten Schlussfolgerung. Bin ich ja schon bei der dritten, nein, zweite. Da die prophetischen Aussagen sich nicht zufällig erfüllen konnten, bedarf es eines allmächtigen und allwissenden Gottes, der die Prophetien im Voraus nennen konnte und später aufgrund seiner Allmacht auch in die Realität umgesetzt hat. Also wir sehen, auch das ist ein Gottesbeweis. Jetzt kommt die dritte Schlussfolgerung. Nummer 3, bitte. Da die Erfüllung der Prophetien nur durch einen Gott möglich ist, haben wir durch unsere Rechnungen einen prophetisch-mathematischen Gottesbeweis erbracht. Wir können auch sagen, die Idee des Atheismus wurde dadurch widerlegt. Also mit Atheisten kann man ganz schnell, wenn sie ein bisschen Mathematik können, das ganz schnell zeigen, dass sie auf dem falschen Dampfer sind. Und zwar durch harte Beweisform. Das ist also nicht ein Gottesbeweis in weicher Form, den kann man kritisieren. Ein Beweis in harter Form ist nicht mehr kritisierbar, ist nicht mehr widerlegbar. Wir kommen zur nächsten Schlussfolgerung. Da es bei unserer Betrachtung um die Prophetien in der Bibel ging, ist der eben genannte Gott kein anderer als der lebendige Gott der Bibel. Das ist jetzt ganz sehr wichtig. Wir haben jetzt, das ist meines Wissens der einzige Beweis, Gottesbeweis, der auf den Gott der Bibel verweist. Die anderen Beweise, die wir gesehen haben, nur gesagt, es braucht die Existenz eines Gottes, ohne zu sagen, wer das ist. Hier haben wir jetzt eine spezifische Aussage, es kann nur der Gott der Bibel sein, denn es handelt sich ja hier um die Bibel. Die fünfte Schlussfolgerung, Wir haben den Nachweis erbracht, dass mindestens alle diejenigen Teile der Bibel, die Prophetien benennen und ihre Erfüllung beschreiben, wahr sind. Das ist eine wichtige Aussage, dass wir allem in der Schrift glauben können. Wir haben also ein Buch vor uns, das ausschließlich wahr ist. Und das lässt sich mathematisch sogar nachweisen. Ich komme zur nächsten Schlussfolgerung, Nummer 6. Wenn sich 3268 Prophetien bereits erfüllt haben, können wir annehmen, dass sich auch die noch nicht erfüllten, zum Beispiel die Wiederkunft Jesu, das Ende der Weltgeschichte, genauso planmäßig erfüllen werden. Wir stehen also auf felsenfestem Boden, wenn wir die Bibel betrachten, weil alle die zukünftigen Dinge genauso sich erfüllen werden, wie auch die, die sich bereits erfüllt haben. Ich komme zur nächsten Aussage. Wenn wir für große Teile der Bibel den Nachweis der Wahrheit erbringen konnten, dann ist es geradezu zwingend, dass die ganze Bibel wahr sein muss. Das ist eine Aussage. Wunderbar. Jetzt fassen wir diese Schlussfolgerung, diese 7, die ich genannt habe, noch mal kurz zusammen in 2 Aussagen. Die Existenz eines allwissenden und allmächtigen Gottes wurde durch prophetisch-mathematischen Beweis nachgewiesen. Das ist die eine Aussage. Jetzt kommt die nächste Aussage. Die Bibel ist von Gott und sie ist wahr. Großartig, das ist der weitreichendste Gottesbeweis, den wir kennen, der den Nachweis erbringt, dass die Bibel wahr ist. Wir stehen also auf sicherem Fundament, wenn wir der Bibel glauben. Jetzt kommen wir weiter. Wenn wir diese Dinge gehört haben, es muss einen Gott geben, der muss allmächtig sein, der muss ewig sein, und das muss auch der Gott der Bibel sein, dann können wir das vielleicht abhaken und sagen, na prima, jetzt nehme ich dieses Wissen mit nach Hause, das glaube ich auch. Sind wir dadurch schon gerettet? Antwort, nein. Ganz gewiss noch nicht. Aber jetzt haben wir den Weg bereitet, um all die Ideen, die falschen Ideen, die es in dieser Welt gibt, die haben wir widerlegt und sind auf dem richtigen Pfad. Und jetzt müssen wir im Glauben den Herrn Jesus annehmen, dann sind wir gerettet. Die Gottesbeweise haben also den Zweck, den Weg zu bereiten, um Jesus annehmen zu können und damit das Himmelreich zu finden. Erst durch die persönliche Hinwendung zu Jesus Christus wird man gläubig. Das ist die wichtige Aussage. Und weiterhin, in Johannes 3, Vers 15 steht, alle, die an ihn, also an Jesus Christus glauben, haben das ewige Leben. Das ist ein Satz aus der Bibel und wir haben eben den Nachweis erbracht, dass alles, was in der Bibel minutiös wahr ist. Wenn sich also jemand im Glauben an Jesus wendet, dann hat er die feste Gewissheit, das stimmt. Er wird, weil er an Jesus glaubt, wird er einmal im Himmel sein. Das ist doch großartig. Dass wir diese feste Zusage haben von Jesus, dass wir das ewige Leben haben. Jetzt kann man die Frage stellen, was ist eigentlich die Hauptbotschaft der Bibel? Was ist das Allerwichtigste, was in der Bibel steht? Und ich bin auf den folgenden Satz gekommen. Ich bin verloren, aber es gibt einen Retter. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel zusammengefasst in einem Satz. Das schauen wir uns mal genauer an. Unsere Verlorenheit wird uns deutlich gemacht in Römer 3, 22 bis 23. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und weiter, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Auch das gilt genauso, ist genauso gültig wie jeder andere Satz der Bibel. Und noch einen Satz nehmen wir hinzu, das war wieder zu schnell weg. Mal. Na, lassen wir es dabei. Aber es gibt einen Retter. Die Bibel sagt uns eindeutig, dass wir vom Sündenfall alle verloren sind, weil wir alle genug Selbstsünde gesündigt haben. Aber es gibt den Retter. Und davon spricht Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist feste Zusage. Wenn wir an den Herrn Jesus glauben, haben wir das ewige Leben. Oder so steht es in Matthäus 25, 46. Und wer das glaubt, und sie werden hingehen, die Gerechten, in das ewige Leben. Das ist die Botschaft der Bibel, dass wir an Jesus glauben und dann das ewige Leben haben. Das uns fest zugesichert und wir haben durch Beweis nachzeichnen können, dass alles, was in der Bibel steht, wahr ist. Auf jeden Satz können wir uns verlassen. Hier in einer Grafik habe ich das nochmal dargestellt, unseren Zustand. Vom Sündenfall sind wir in die Todeslinie reingeraten, der geistliche Tod zunächst. Wir kommen alle in diese Welt und haben die Fähigkeit zum Sündigen mitgebracht. Wir werden einmal alle sterben. Und wenn wir in diesem Todeszug sitzen bleiben, dann enden wir im ewigen Tod, in der ewigen Verdammnis. Die Bibel nennt das Hölle. Da auf diesem Weg befindet sich jeder Mensch, der auf diese Erde herkommt. Und wir müssen alle einmal aussteigen aus diesem Todeszug, um das ewige Leben zu bekommen. Und das in diesem einen Satz so schön zusammengefasst, dass Gott uns geliebt hat und durch seinen Sohn Rettung gegeben hat. Wir steigen aus diesem Todeszug aus, steigen in den Lebenszug ein und dann fahren wir mit ganz großer Gewissheit im Zug des Lebens und der fährt direkt ins ewige Leben hinein. Wir gehen zwar durch den Tod durch den leiblichen Tod, aber der kann uns nichts anhaben, weil wir von Jesus gebucht sind für das ewige Leben. Und in einem letzten Bild sehen wir das nochmal zusammengefasst. Gott lädt dich ein zum Himmel, weil er dich liebt und er nicht will, dass du ewig verloren gehst. Das ist die Botschaft. Gott liebt uns und er will, dass wir einmal alle bei ihm im Himmel sind. Und das kann jeder wahrnehmen, egal aus welchem Land er kommt, welche Sprache er spricht, wie seine Vergangenheit war. Alle sind gerufen, alle Sünder, denn wir sind alle Sünder und können unter dem Kreuz unsere Schuld ablegen. Und der Jesus wartet auf uns und nimmt uns an. Das ist die gewaltigste Botschaft, die je auf dieser Erde gesagt ist. Und wir dürfen gewiss sein, durch Gottes Beweis und auch durch den prophetisch-mathematischen Gottesbeweis, dass alles wirklich hundertprozentig wahr ist. Wir können uns wirklich darauf verlassen. Da kann man nur noch anbeten und dafür danken. Und das möchte ich jetzt tun. Und wem es möglich ist, bitte ich zum Gebet aufzustehen. Lieber Vater in dem Himmel, wir danken dir in Jesu Namen, dass du uns die Möglichkeit gibst, auch anderweitig den Nachweis zu erbringen, in harter Beweisform, dass du da bist, dass du existierst und dass dein Wort in allem wahr ist. Wir danken dir für diese Zusage, die du uns gibst, dass wir durch den Herrn Jesus das ewige Leben haben. Danke, dass das Wort wahr ist und dass wir uns hundertprozentig darauf verlassen können. Herr Jesus, so beten wir dich an, wir ehren dich und preisen deinen Namen, der über alle Namen ist. Amen.